Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Zu Gast ist heute Stefanie Hofstetter, Hebamme von Beruf. Und sie hat in ganz vielen Auslandseinsätzen, unter anderem im Kongo, in Haiti, im Sudan und auch auf Rettungsschiffen im Mittelmeer, Nothilfe geleistet für Ärzte ohne Grenzen. Das braucht Mut und das braucht Herz. Frau Hofstetter, herzlich willkommen bei uns.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Wo waren Sie denn zuletzt im Einsatz?
Mein letzter Einsatz war in Haiti.
Was haben Sie da gemacht?
Dort war ich als medizinische Teamleitung und dort haben wir von Ärzte ohne Grenzen ganz im Süden, also nicht in Port-au-Prince, in der Hauptstadt, ein geburtshilfliches Projekt, in dem überwiegend Schwangere, Frauen unter der Geburt und nach der Geburt betreut werden, aber auch zum Beispiel Familienplanung gemacht wird, Opfer von sexueller Gewalt betreut werden. Und ja, es war ein ganz spannendes Projekt.
Haiti, was mir spontan einfällt, ist Erdbeben vor ein paar Jahren, immer wieder Erdbeben.
Ja.
Ein Staat, der schlicht und einfach nicht funktioniert, vielleicht kann man sogar sagen, nicht existent ist. Ja. Und Leute, die dabei hin und her irren. Hat sich da, das ist mein Eindruck seit Jahren, hat sich da irgendwas verändert?
Also ich würde sagen, nein, die Situation politisch gesehen ist immer noch sehr, sehr schwierig und sehr, sehr angespannt. Besonders spürt man das in Port-au-Prince, also in der Hauptstadt. Ich muss sagen, ich war vielleicht ganz glücklich, weil ich nicht in Port-au-Prince sein musste, weil das Projekt, in dem ich war, wirklich ganz im Süden ist. Und in Port-au-Prince ist es wirklich sehr angespannt. Also da gibt es auch für Mitarbeiter von Organisationen oder auch für Politiker oder Menschen mit Einfluss kaum die Möglichkeit, ohne Sicherheitsvorkehrungen rauszugehen. Es ist wirklich alles hinter Mauern und es gibt viele, also bewaffnete Sicherheitskräfte. Das ist im Süden ein bisschen anders. Also da ist es wirklich sehr, sehr ländlich, sehr ruhig tatsächlich auch und man hat fast das Gefühl, man ist in einer anderen Welt.
Da kann man helfen. Es gibt Orte, da gehen die Helfer weg, weil sie nicht mehr helfen können.
Ja.
Vielleicht sprechen wir darüber auch noch. Wie es überhaupt ist, in Kriegsgebieten zu helfen, was sie auf Rettungsschiffen für Geflüchtete im Mittelmeer erlebt hat und wie sie diese Einsätze mit ihrem Leben in Deutschland zusammenbringt, davon kann uns Stefanie Hofstetter in dieser Stunde erzählen. Sie leistet seit über 10 Jahren immer wieder über Wochen, über Monate Hilfseinsätze bei Ärzte ohne Grenzen. Sie war vor allem in afrikanischen Ländern tätig, manchmal aber auch auf Schiffen, die Menschen aus seeuntüchtigen Schlauchbooten aus dem Mittelmeer retten. Frau Hofstetter, welches waren denn Ihre Schiffe?
Also ich war das erste Mal 2018 im Einsatz auf dem Mittelmeer auf der Aquarius, dann später auf der Ocean Viking und jetzt zuletzt auf der Geo Barents.
Was ist das Erste, was Sie machen, wenn jemand an Bord kommt, an Bord gezogen wird? Ich weiß nicht, kommen, gezogen, ja, werden? Wie ist das?
Ja, also die Schiffe haben ein sogenanntes Boat Landing. Das bedeutet, dass dort unsere Rettungsboote anlanden und wir dann die Menschen an Deck nehmen. Und das Erste, was gemacht wird, ist quasi eine Triage, also eine medizinische Triage, um zu sehen, wie fit sind denn die Menschen. Können die laufen? Sind die ansprechbar? Sind die vielleicht bewusstlos? Sind die bewusstseinseingeschränkt? Und braucht jemand ganz dringend medizinische Hilfe? Die meisten Menschen zum Glück sind in einem guten, also in einem relativ stabilen Zustand, sodass wir dann erstmal dafür sorgen, dass die Basic Needs quasi erfüllt werden. Das heißt, sie bekommen erstmal eine Decke, frische Klamotten, was Trockenes zum Anziehen. Die meisten sind wirklich komplett durchnässt. Was zu trinken ist ganz wichtig. Die meisten haben wirklich lange nichts getrunken und gegessen und dann erstmal einen Sitzplatz, wo sie sich ausruhen können und durchschnaufen können.
Also einfach Erste Hilfe.
Erste Hilfe, ja.
Haben Sie Ihren eigentlichen, ich nehme an, Erste Hilfe machen alle, egal ob Arzt oder Krankenpfleger oder Hebamme.
Ja.
Und dann wird es sich ein bisschen ausdifferenzieren. Haben Sie Ihren Beruf an Bord mal gebraucht?
Ja, also wir hatten durchaus auch einzelne Geburten auf verschiedenen Schiffen. Bei mir selber jetzt nicht. Allerdings trifft man immer wieder auch schwangere Frauen oder auch Frauen, die frisch entbunden haben mit Neugeborenen, die dann versorgt werden müssen. Da kommt man dann natürlich schon zum Einsatz.
Warum steigt eine hochschwangere Frau in ein Schlauchboot?
Das ist wirklich eine sehr gute Frage, die ich über Jahre mir selber gestellt habe, die ich auch den Frauen gestellt habe. die Antwort ist wirklich häufig, dass sie sagen, ja, sie haben für sich und für das Kind keine andere Möglichkeit gesehen, als da wegzugehen, wo sie hergekommen sind.
Viele fliehen ja auch vor dem Hunger. Ich frage mich immer, eine Frau, die ein Baby hat und selbst gehungert, kann die ihr Kind überhaupt nähren?
Ja, das ist tatsächlich ganz erstaunlich. Das habe ich auch ja in verschiedenen Ländern, Einsatzländern gesehen, in denen wir von Ärzte ohne Grenzen aus arbeiten, was der Körper da leistet. Also die stillen ja in der Regel. Und natürlich ist die Milch zum Beispiel nicht ausreichend, wenn eine Frau auch mangelernährt ist. Wenn man aber doch noch in irgendeiner Weise genügend Nährstoffe hat, funktioniert das schon. Allerdings haben wir ganz oft auch in verschiedenen Ländern eben Ernährungsprogramme auch für die Schwangere mit integrieren.
Aber vielleicht auch ein Grund, warum eine Frau mit einem Baby oder eine Hochschwangere dann doch, wo man denkt, das ist doch Wahnsinn, in ein Schlauchboot steigt, weil sie sich sagt, ich bin am Verhungern, mein Baby vielleicht auch, alles besser.
Ja.
Solche Situationen gibt's.
Ja.
Was haben Ihnen die Menschen erzählt an Bord? Erzählen die überhaupt?
Es braucht oft ein bisschen Zeit, bis sie bei uns ankommen, bis sie sich auch sicher fühlen. Also die meisten Menschen sind ja aus irgendwelchen Gebieten weg, in denen sie sich nicht sicher gefühlt haben. Also die brauchen wirklich erstmal diesen Sicherheitsaspekt, um auch zu uns Vertrauen fassen zu können.
Ja, fragen die nicht erstmal, sind sie Polizei?
Ja, die Frage kommt tatsächlich öfter. Oder sind sie die libysche Küstenwache? Die Frage kommt tatsächlich öfter und das ist wichtig, dass wir wirklich gleich von Anfang an den Menschen erklären, wer wir sind. Also es gibt quasi auch ein Erstgespräch, wenn alle dann an Bord sind, erklären wir erstmal, wer wir sind, was wir machen und was jetzt als nächstes passiert, weil das wirklich bei ganz vielen einfach zu Unruhe führt und wirklich zu Angst. Manche brechen in Panik aus, manche brechen zusammen, weil sie Angst haben und sich nicht sicher sind, weil sie nicht die gleiche Sprache sprechen wie wir, weil sie vielleicht nicht lesen oder schreiben können. Und das führt natürlich bei ganz vielen auch einfach zu Angst.
Wir erinnern nochmal, Sie waren 2018 und 20 auf den Schiffen. Da war Libyen ein ganz großes Thema, ein Land, in dem es keine Regierung gibt, weil sich zwei Regierungen bekriegen und die Leute da immer von einem Ort in den anderen flohen. Und wer schwarz war und auf die Straße ging, landete sowieso irgendwo, wo niemand weiß. Ich habe nochmal gestern nachgeschaut, das gilt inzwischen als eingefrorener Konflikt. Das heißt, man hört weniger, aber es hat sich im Grunde kaum was geändert.
Ja, was die Menschen uns tatsächlich immer noch erzählen, das Gleiche wie 2015, als die Situation sich auf dem Mittelmeer so stark verschlechtert hat, dass wirklich viele Organisationen auch zum Einsatz kamen. Was die Menschen seit Jahren erzählen, sind wirklich die furchtbaren Konditionen, in denen die in Libyen gelebt haben oder durchkommen mussten. Von eingesperrt sein, von Menschenhandel, Folter, Vergewaltigung, Erpressung, also vor allem Erpressung von Geld, um wieder freigelassen zu werden, wo auch dann die Familien zum Beispiel angerufen wurden und um Geld erpresst wurden, damit man wieder freigelassen wird. Also erzählen wirklich ganz furchtbare Geschichten und viele haben auch die Spuren auf ihren Körpern, die sie dann uns zeigen, die wir teilweise dann auch versorgen. Weil die Wunden noch frisch sind oder seit Jahren oder Monaten nicht verheilt sind, weil sie nicht die Möglichkeit hatten, irgendwie medizinische Hilfe bekommen zu können.
Nun waren Ihre Einsätze auf solchen Rettungsschiffen 2018, 2020, das war eine Zeit mit politisch sehr anderem Klima als heute. Also Refugees Welcome hat man damals gehört, hat man heute inzwischen sehr lange nicht gehört. Die Schlauchboote und auch die Rettungsschiffe gibt es immer noch. Gesprochen wird darüber sehr viel weniger. Sie sind auch weniger geworden. Wie stehen Sie denn vor dem Hintergrund Ihrer Erfahrung zu den Diskussionen, die es inzwischen darum lange gibt? Es kommen zu viele, sie kommen nicht an, man darf sie nicht ermutigen und so weiter und so fort. Nehmen Sie das wahr oder sagen Sie einfach, mein Ansatz ist ein anderer?
Es ist wirklich ganz, ganz schwierig, wenn man selber mal in so einer Situation war, wo man sich beteiligt hat an diesen Rettungsaktionen, weil man wirklich aus erster Hand sieht, mit eigenen Augen sieht, in was für Konditionen diese Menschen auf den Booten sind, wie fragil diese Boote sind und wie wenig es braucht, damit so ein Boot einfach kaputt geht und alle ins Wasser fallen und wie schnell die Menschen auch ertrinken. Das ist nicht wie in einem Swimmingpool oder wie in einem Freibad oder in einem See bei uns in Deutschland. Und man darf nicht vergessen, es sind viele Minderjährige dabei, es sind viele Kinder dabei, die das noch gar nicht irgendwie differenzieren können. Und ich denke, sicherlich braucht es da einen größeren politischen Ansatz, europäischen Ansatz. Aber es ist nichts, was von einem Land allein geleistet werden kann. Aber primär denke ich, dass es nicht sein kann, dass man die Menschen einfach auf dem Mittelmeer ihrem Schicksal überlässt.
Machen und sehen und hören und wahrnehmen ist immer noch was anderes als von Weitem erzählen. Trotzdem gab und gibt es natürlich auch den Vorwurf, dass solche Rettungsaktionen indirekt die Schlepper unterstützen, die für viel Geld solche Menschen rüberschippern oder eben auch nicht. Stehen Sie zu dem Vorwurf? Haben Sie hier mit Schleppern zu tun gehabt als Crew auf so einem Schiff?
Nein, hatten wir nie. Tatsächlich ist es aber schon so, dass man wirklich regelmäßig auch mit diesen Vorwürfen konfrontiert wird. Sei es von der Polizei, die einen empfängt, wenn man in den Hafen kommt, von Journalisten, aber auch zu Hause, wenn man erzählt
ist
von den
ja
Eindrücken.
Ist auch ein Problem. Lässt sich ja nicht
es ist auch ein Problem. Hm. Es ist tatsächlich auch ein Problem. Wir können da natürlich nicht in die Tiefe mit einsteigen. Wir fragen auch nicht. Also das ist auch nicht unsere Sache. Das geht uns als Organisation ja auch in dem Sinne nichts an, ob jetzt jemand einen Schlepper bezahlt hat, um übers Mittelmeer zu kommen. Es ist ja also wirklich eine ganz dramatische Situation. Und
Sie können das tun, was Sie tun können. Und das machen Sie. Das trennt man vielleicht auch.
Ja.
Stefanie Hofstetter ist gerade Mitte 30 und leistet seit über 10 Jahren Nothilfe. Sie war schon im Kongo, im Sudan, in Afghanistan, auf Haiti und auf dem Mittelmeer, immer für Ärzte ohne Grenzen. Und wenn man so auf Ihren Lebenslauf schaut, Frau Hofstetter, so scheint immer genau das Ziel zu sein. Dahin und dafür. Und zwar genau dahin und dafür. Ist das so?
Ja, also es war tatsächlich schon als Teenager, vielleicht schon als Kind irgendwie unterbewusst so ein Wunsch von mir, dass ich gerne im humanitären Bereich arbeiten möchte, im medizinisch-humanitären Bereich. Also man kann sagen, also meine Familie sind überwiegend im sozialen Bereich tätig. Dafür würde ich sagen, war mir das vielleicht so ein bisschen in die Wiege gelegt. Mhm. Aber ich hatte dann tatsächlich, als ich wusste, was ich werden möchte, was ich für eine Ausbildung machen möchte, geschaut, dass ich wirklich die Kriterien erfülle, um mich da zu bewerben und auch eine Chance zu haben.
Und eben auch Ärzte ohne Grenzen. Ich meine, es gibt das Rote Kreuz, es gibt das THW, es gibt UNICEF, war das schon das Ziel? Da möchte ich hin, Ärzte ohne Grenzen, medizinische Hilfe?
Ja, aha. Tatsächlich.
Was ist dort wichtig? Also das ist eine NGO, eine Hilfsorganisation, hochprofessionell. Wen nehmen die und wen nehmen die nicht?
Also im Prinzip ist es ein ganz normaler Arbeitgeber, kann man sagen. Man durchläuft auch ein Bewerbungsverfahren. Das heißt, man muss sich bewerben. Es gibt bestimmte Kriterien, die erfüllt werden sollten, wenn man sich bewirbt. Dann gibt es ein Bewerbungsgespräch und wenn das dann positiv verläuft, dann wird man in den Pool aufgenommen. Also Voraussetzungen zum Beispiel im medizinischen Bereich sind Berufserfahrung, dass man mehrere Sprachen fließend spricht, dass man tatsächlich auch schon Auslandserfahrung hat in Entwicklungsländern, um auch eine Idee zu haben, wie läuft denn medizinische Hilfe, medizinische Versorgung in Entwicklungsländern ab, weil das ja nicht genauso ist wie in Deutschland.
Da kann man nicht erwarten, dass da eine schöne Klinik ist mit schönem Material und ausreichend Geräten, sondern da steht man da mit drei Pflastern und einer Tetanusspritze oder wie?
Ja, genau.
Was ich wichtig finde, also helfen allein, gesund sein, tatkräftig sein reicht nicht.
Ja.
Helfen wollen allein reicht nicht.
Ja, genau.
Und Sie haben so richtig zielstrebig, wenn ich das richtig weiß, darauf zugearbeitet. Also die brauchen Berufserfahrung, habe ich als Hebamme, medizinische sowieso, mehrere Sprachen. Haben Sie sich dann richtig drauf geschafft? Auslandserfahrung, also für all das gesorgt und sich dann zielgerichtet dort beworben mit Anfang, Mitte 20?
Ja, genau. Also ich hatte mich, nachdem ich von meinem Gefühl her ausreichend Berufserfahrung hatte, direkt beworben, hatte aber tatsächlich noch wenig Hoffnung, auch akzeptiert zu werden, weil ich immer noch dachte, okay, ich habe vielleicht auch noch nicht genügend Berufserfahrung, ich habe noch nicht genügend Auslandserfahrung, hatte dann aber ein Vorstellungsgespräch und mir wurde auch relativ schnell dann gesagt, ja, dass ich eine ideale Kandidatin werde. Das ist genau das, was sie suchen.
Das ist möglicherweise auch ein Mangelberuf bei so ja. einer Organisation. Also Ärzte oder Pfleger, da kommt man vielleicht eher drauf, aber Hebammen, vielleicht bewerben sich da gar nicht so viel, wie die brauchen, weil eben Frauen auch in Krisengebieten Kinder kriegen.
Ja.
Mhm. Wobei die Nothilfe, also machen da nicht erstmal oder im Wesentlichen muss man nicht bereit sein, dass alle an einem Strang ziehen und dasselbe machen? Egal ob Hebamme oder Arzt, wie ist das?
Ja, also ein Projekt ist ja immer so aufgebaut, dass es in etwa immer 50% des Teams ist mit einem medizinischen Hintergrund und 50% hat einen administrativ-logistisch-finanziellen Hintergrund, weil natürlich das ganze Organisatorische auch irgendwie gemacht werden muss. Also keine Klinik hier in Deutschland funktioniert denn nur mit Ärzten oder Pflegepersonal. Mhm. Und es ist bei Ärzte ohne Grenzen natürlich nicht anders. Also da steckt auch ganz viel anderes dahinter, als das, was man dann letztendlich am Patienten macht. Und dafür braucht man natürlich dann schon wirklich ein ganzes Team, das Hand in Hand arbeitet. Und was man nicht vergessen darf, ist natürlich, dass Ärzte ohne Grenzen nicht nur internationale Mitarbeiter hat, sondern sehr, sehr viele nationale Mitarbeiter, die in den Ländern, in denen wir arbeiten, für uns arbeiten.
Was kann man eigentlich, Frau Hofstetter, vorab, ich sag mal, üben, sich mental drauf einstellen, vorbereiten und was kann man nicht? Vorbereiten, üben, sich mental drauf einstellen. Haben Sie dafür ein paar Beispiele für uns?
Also man kann jetzt als Hebamme oder als medizinisches Personal definitiv einfach technisch fit werden, indem man wirklich in seinem Job wirklich gut ist, wirklich weiß, wie es funktioniert, auch sich fit fühlt, um das Ganze zu trainieren, anderen Menschen beizubringen, andere Menschen zu trainieren. Man muss sich immer im Kopf behalten, dass die Ressourcen, die Möglichkeiten, das Equipment in so einem Projektland nicht die gleichen sind wie in Deutschland, dass ich quasi viel einfacher arbeiten muss, dass ich mir immer Alternativen überlegen muss, was ist, wenn ich jetzt dieses und jenes Gerät nicht habe.
Ganz simpel, eine Frau kriegt ein Kind, liegt die in einem Bett?
Im Kongo?
Ja.
Ja, es gibt Entbindungsbetten, die sind natürlich nicht die gleichen, wie es bei uns gibt. Die sind wesentlich unbequemer. Viele Frauen bewegen sich tatsächlich viel während der Wehentätigkeit und benutzen das Entbindungsbett vielleicht wirklich erst dann für die Geburt.
Mhm. Sie verzahnen das ja mit Ihrer Tätigkeit in Deutschland. Sie haben, wenn ich es richtig weiß, lange in einer Klinik gearbeitet als Hebamme. Und haben dann umgesattelt auf Freiberuflichkeit, weil wahrscheinlich keine Klinik eine Hebamme über Wochen, über Monate freistellt, damit sie im Kongo hilft.
Ja, also ich arbeite tatsächlich immer noch in der Klinik, in der Geburtshilfe. Das ist mir auch sehr, sehr wichtig, weil ich das sehr, sehr gerne mache und weil ich auch nicht aus dem System in Deutschland rausfallen möchte. Also ich möchte da auch am Ball bleiben. Ich möchte das auch noch mehrere Jahre hier machen und ich möchte da einfach auch weitermachen.
Das heißt, das löst sich ab. Also Ihre Arbeit hier in Deutschland, die oft eine auf Abruf inzwischen ist und die Einsätze im Ausland. Sie haben aber eine Menge dafür dann doch aufgegeben, nicht? Eine feste Stelle an einem festen Ort mit auch Hebammen haben Schichten, auch wenn sich Babys immer zu unmöglichen Zeiten melden.
Ja.
Aber das haben Sie aufgegeben, um diese Nothilfe zu machen. Eindrucksvoll.
Ja, danke.
Was hat Sie dahin? Ich meine, Deutschland, freiberufliche Hebamme ist nicht einfach. Ne? Wir kennen alle, hören immer wieder das Thema Haftpflicht. Natürlich braucht eine Hebamme eine Haftpflicht. Die ist aber manchmal so teuer, dass sie den ganzen Beruf, den ganzen Verdienst auffrisst. Wie machen Sie das, dieses Zweigleisige? Wie bestreiten Sie da Ihr Leben? Bei Ärzte ohne Grenzen sind Sie dann angestellt und dann wieder in Deutschland plumps? Wie geht das?
Ich glaube, ich hatte wirklich einfach auch viel Glück. Also die Berufserfahrung macht natürlich schon auch was. Wenn man mal Berufserfahrung gesammelt hat, auch in Deutschland, ist es viel leichter, irgendwo anzufangen, sich irgendwo zu bewerben und irgendwo einzusteigen. Und ich hatte dann tatsächlich jahrelang das Glück, in einem Hebammenteam zu arbeiten, wo ich quasi die Aushilfe war und dann immer über Monate dort war und dort mitgeholfen habe oder mitgearbeitet habe im Team. Und jetzt momentan arbeite ich bei einer Agentur als Leasing-Hebamme Honorarkraft, wo ich auch in verschiedenen Kliniken Einsätze mache, während ich hier bin.
Haben Sie denn jetzt einen Pieper dabei, falls ein Baby sich meldet und dann weg sind Sie?
Nee, tatsächlich nicht. Also bei der Agentur ist es tatsächlich so, die rufen mich an und schlagen mir Dienste vor in Klinik XY und dann bin ich dort, wenn es zeitlich passt.
Und dann hätten Sie eine Einladung bei uns, wenn ein Baby sehr wahrscheinlich kommen wird, hätten Sie gesagt, nee, geht nicht, müssen wir verschieben oder so.
Ja, genau.
Stefanie Hofstetter ist heute bei uns zu Gast. Und Frau Hofstetter, ich bin wirklich froh, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Sprachlich hört man die Süddeutsche, bisschen schwäbisch würde ich sagen. Das R rollt sehr schön, geboren und aufgewachsen, aber in Bayern. Und für Bayern ist das ein großer Unterschied, ob man schwäbisch oder bayerisch ist, habe ich mir sagen lassen. Ist das so?
Da bin ich mir nicht so sicher. Also ich bin geboren und aufgewachsen in Bayerisch-Schwaben. Und ja, es gibt natürlich die verschiedenen Regierungsbezirke, wobei ich jetzt da persönlich nicht so einen großen Unterschied mache.
Das geht dann beides durch. Sie sind geboren, aufgewachsen, Krumbach oder Ebershausen.
Ja.
Helfen Sie mir, was ist der nächstgrößere Ort, den ich vielleicht kenne?
Vielleicht Augsburg.
Ja. Geboren in eine Familie mit 5 Kindern. Sie sind die Älteste, eine große Schwester. Ich dachte, bei einer so großen Familie womöglich die ganz, ganz große Schwester, die auch als solche gesehen wird?
Ja, genau. Also ich habe 4 jüngere Geschwister. Und es war sehr, sehr schön, mit vielen Geschwistern aufzuwachsen, muss ich sagen. Ich habe das schon sehr genossen. Ich war da auch, wenn man das so sagen kann, auch dankbar dafür, Geschwister zu haben. Mhm. Und wir haben auch immer noch einen sehr guten Kontakt und verstehen uns auch gut.
Man sagt ja immer, die Großen, die Älteren, die schaufeln den Weg frei, übernehmen früh Verantwortung. Die Jüngeren, die dürfen dann schon mehr. In vielen Familien ist das tatsächlich so. Wie war das bei Hofstetters zu Hause? Die Steffi macht das schon?
Ja, nee, also es war, ich habe schon viel Verantwortung übernommen, aber tatsächlich auch viel aus Eigeninitiative, würde ich sagen. Also ich wollte das auch gerne. Es war aber nicht so, dass ich musste oder in irgendwas reingedrängt wurde. Und ich würde schon vom Gefühl her auch sagen, dass wir sehr gleich behandelt wurden. Also dass ich nicht irgendwie weniger durfte als dann meine jüngeren Geschwister später.
Aber es ist schon so ein Verlauf, nicht? Geschwister hüten, Freizeit in der Jugendarbeit organisieren, freiwilliges soziales Jahr mit Behinderten haben sie gemacht, dann Hebamme, auch ein sozialmedizinischer Beruf auch, dann Ärzte ohne Grenzen. Es ist schon sehr, sehr stringent. Wer hat diesen roten Faden gelegt? War der in Ihnen drin? Hat ihn jemand angestoßen?
Das ist eine gute Frage. Also ich denke schon natürlich, dass unsere Eltern den angestoßen haben, die auch im sozialmedizinischen Bereich tätig waren. Und dass es sicherlich daher kommt. Und wenn man dann, ich denke schon, wenn man in einer großen Familie aufwächst, mit einem großen sozialen Umfeld, dass das einen auch irgendwie prägt und das dann ja auch das, was ist, was einem natürlich liegt vielleicht.
Sie haben eine besonders anerkannte Ausbildung, die es noch gar nicht so lange gibt. Sie haben Ihren Beruf an einer Uni, an einer Hochschule gelernt in Erlangen. Ich vermute, dual läuft da das Praktische und das Theoretische Hand in Hand. Es gilt jedenfalls als Bachelorstudium. Das ist was Ungewöhnliches noch für eine Hebamme. Erzählen Sie mal ein bisschen davon.
Ja, also als ich die Ausbildung gemacht habe, da gab es das Studium noch nicht in Deutschland. Und es war tatsächlich wirklich noch eine 3-jährige Ausbildung. Aber es war auch, was man sagen kann, dual. Also wir hatten theoretischen Unterricht, sowohl aber auch praktischen Unterricht und dann natürlich die Einsätze in der Klinik. Und ich möchte auch sagen, ich habe wirklich eine sehr gute Ausbildung dort in Erlangen bekommen. Inzwischen ist es ja umgestellt worden, sodass es ein Bachelorstudiengang in Deutschland auch überwiegend ist. Und der jetzt 4 Jahre dauert. Und das macht es auch sehr spannend. Also ich arbeite auch sehr gern mit Schülerinnen oder Studentinnen im Kreissaal. Ja, und spreche dann auch immer gern mit denen darüber, was sich jetzt verändert hat in der Ausbildung.
Gilt als besonders schöner Beruf Hebamme, wenn alles gut wird. Wenn alles gut geht. Also glücklicherweise in den allermeisten Fällen. Wenn es nicht gut geht, dann steht es auch sehr, sehr schnell spitz auf Knopf. Mhm. Wie oft haben Sie solche Situationen erlebt, mit Frauen durchlitten, meistern müssen?
Ich möchte sagen, unzählige Male. Also ich könnte da jetzt keine Zahl oder so nennen, aber es gehört schon eigentlich zum täglichen dazu, wenn man in der Geburtshilfe im Kreissaal arbeitet, dass es immer kritische Situationen oder schwierige Situationen gibt. Also kritisch nicht in dem Sinne, dass vielleicht gleich jemand, dass jemand das Leben bedroht ist von Mutter oder Kind. Aber so eine Geburt kann ja auch Konsequenzen haben, wenn was nicht gut verläuft für die Mutter oder für das Kind.
Sie müssen sehr schnell sehr sicher sein.
Ja.
Und auch entscheiden, wann brauche ich einen Arzt an der Seite, was kann ich selber.
Ja.
Also das ist sehr, sehr viel Verantwortung, die in dem Moment auf Ihnen lastet. Ich dachte eben, weil um den Bogen zu ziehen zu Ärzte ohne Grenzen, das ist da womöglich auch ein eher rarer Beruf, weil viele da gar nicht so drauf kommen, dass die das brauchen, oder? Das ist falsche Fantasie von mir.
Ja, tatsächlich schon. Wobei natürlich, muss ich sagen, in den letzten Jahren viel mehr Augenmerk noch auf Frauengesundheit gelegt wurde, auch bei Ärzte ohne Grenzen oder im internationalen humanitären Bereich. Weil zu Frauengesundheit gehört natürlich eine sichere Geburtshilfe dazu, Safe Abortion Care, also Frauen, die eine ungewollte Schwangerschaft beenden wollen, was ja eine der größten Probleme weltweit noch ist, warum Frauen auch sterben.
Gewalt gegen Frauen.
Gewalt gegen Frauen.
Vergewaltigungen.
Das gehört alles mit dazu. Und das sind natürlich auch die Tätigkeitsfelder bei Ärzte ohne Grenzen. Also man geht da nicht nur als Hebamme hin und macht Geburtshilfe im Kreissaal, sondern da gehört auch Familienplanung mit dazu. Wie mache ich sichere Verhütung, mache ich richtige Verhütung? Wie mache ich einen Schwangerschaftsabbruch? Wie mache ich den sicher, sodass die Frau keine Konsequenzen daraus hat?
Das machen Sie auch als Hebamme in afrikanischen Ländern?
Mhm.
Ja. Mhm. Das wusste ich gar nicht, dass Hebammen sowas auch machen können. Oder schafft man sich das drauf vor Ort? Das muss jetzt sein, das ist jetzt wichtig.
Also man lernt natürlich, wie das geht. Mhm. Da gibt es ganz klare Richtlinien, wie sowas funktioniert, so ein Schwangerschaftsabbruch, was man beachten muss, welche Medikamente man einsetzt, in welchen...
Klar, aber eigentlich lernt man den Beruf für was anderes.
Natürlich.
Und dann plötzlich ist man in der Situation, das ist ja auch nicht einfach.
Natürlich.
Gibt es eigentlich Menschen, die den Helfern helfen bei Ärzte ohne Grenzen?
Die gibt es tatsächlich, ja. Also wir haben in unseren Büros immer ein Team von Psychologen, möchte ich sagen, aber auch von Personalmanagern, die uns unterstützen, also mental als auch administrativ oder in jeglicher Weise. Man hat manchmal einfach eine ganz blöde logistische Frage, wie komme ich von A nach B?
Also aber wenn es keine logistische Frage ist, sondern eine Erlebnisfrage, ich habe das und das gesehen, ich werde das nicht los. Merken Sie das, wann Sie Hilfe brauchen oder merkt man das immer erst hinterher?
Ja, man merkt das schon, manchmal auch erst hinterher. Und wenn man länger arbeitet, kreiert man sich quasi selber ein Netzwerk aus Kollegen, Kolleginnen, die vielleicht Ähnliches erlebt haben, die in der Situation helfen können, mit denen man sich dann auch austauscht.
Mhm. Deutschlandfunk Kultur, wo heute Stefanie Hofstetter zu Gast ist. Sie ist Hebamme von Beruf und seit mehr als 10 Jahren immer wieder für Ärzte ohne Grenzen im Einsatz. Sie waren im Kongo, in Afghanistan, im Südsudan, in Haiti. Das ist schon eine Lebensaufgabe. Das ist, glaube ich, deutlich geworden. Der erste Einsatz führte sie als ganz junge Frau mit Mitte 20 in den Kongo.
Ja.
Was wussten Sie vorher vom Kongo?
Ich wusste, dass es ein unglaublich großes Land ist, dass es sehr grün dort ist, dass es wahrscheinlich viel Regen geben wird, weil es viel Regenwald gibt und dass es in einem erbärmlichen Zustand ist.
Auch da wieder ein Warlord gegen den nächsten Warlord, zumindest 2014.
Ja, oder was man auch wirklich, wenn ich sage großes Land, also man darf nicht vergessen, es hat auch mehrere Zeitzonen und Kinshasa, die Hauptstadt, ist wirklich ganz im Westen und das Einsatzgebiet, in dem ich war wirklich ganz im Osten an der Grenze zu Ruanda.
Wie erinnern Sie diesen Einsatz auch für sich? Sie waren eine junge Frau, sicherlich so gut gedanklich vorbereitet, wie das eben geht, aber Sie waren ein Greenhorn.
Kann man definitiv so sagen. Ich hatte vor meinem ersten Einsatz 2 Einsätze in Ghana gemacht mit einer anderen Organisation. Daher hatte ich so ein bisschen einen Eindruck natürlich, aber man kann das nicht vergleichen. Also ich kann mich ganz eindrücklich erinnern, wie ich das erste Mal dann von Goma, das ist die Hauptstadt im Osten, zu unserem Projekt gefahren wurde mit einem von unseren Autos, zusammen mit einer Kollegin. Und ich weiß heute noch, wie ich da wirklich unglaublich beeindruckt in diesem Auto saß, von dieser gewaltigen Landschaft. Mhm. Und es war einfach alles grün, es waren Berge, es waren Kühe. Ich kam mir erst mal vor wie bei uns im Allgäu, weil dort Kühe auf der Weide standen und die mir dann auch gleich erklärt haben, dass es Milchkühe sind und die dort tatsächlich Käse und Joghurt produzieren. Und ich war wirklich einfach erst mal geflasht, weil damit hatte ich am allerwenigsten gerechnet.
Ein Land mit viel Dschungel, alles um den Äquator herum. Ja. Und als erstes sieht Stefanie Hofstetter Kühe. Das blieb aber nicht so, oder?
Nein, natürlich nicht. Also wir sind dann noch weiter ins Landesinnere im Osten gefahren und was dann noch eindrücklicher wurde, die Straßenverhältnisse sind natürlich eine Katastrophe. Also im Prinzip sind es ja keine Straßen.
Das wollte ich gerade fragen. In diesem Riesenland, in diesem armen Land, und Sie sagen, ich wurde dahin gefahren, fährt man da auf Straße?
Also die Fahrt hat damals circa 6 bis 7 Stunden gedauert, je nach Wetter. Die Distanz ist aber tatsächlich nicht so, wie wenn man bei uns 6 bis 7 Stunden fahren würde. Und das ist ja dank der Straßenverhältnisse. Es ging durch die Berge und auf wirklich ja furchtbaren Straßen.
Sie haben dort in einer Klinik gearbeitet, einer Klinik von Ärzte ohne Grenzen. Was hatte die für einen Einzugsbereich? Wer kam da hin? Wie viele Kliniken gab es da drumherum?
Also diese Klinik, die wurde oder wird immer noch von Ärzte ohne Grenzen zusammen mit dem lokalen Gesundheitsministerium betrieben. Also die gehört schon dem Staat und Ärzte ohne Grenzen unterstützt die Klinik. Und das ist die einzige Klinik, kann man sagen, in einem riesigen Einzugsgebiet. Es gibt dann in kleineren Orten weiter weg, die etwa eine Stunde weiter weg sind, noch so kleine Health Centers. Die machen aber wirklich nur ganz basic primary healthcare, also wo jemand mit einem Schnupfen hinkommt vielleicht und ein Paracetamol bekommt oder mal den Blutdruck gemessen bekommt.
Sie haben das mehrfach angesprochen, mit den lokalen Behörden, mit den lokalen Gegebenheiten zusammenarbeiten. Nun war der Kongo 2014, so viel geändert hat es sich, glaube ich, immer noch nicht, ein Land, wo ja ein Warlord den anderen bekriegte und die Leute da zwischendrin irrten und im eigenen Land kein Zuhause finden konnten.
Und vertrieben sind im eigenen Land.
Vertrieben im eigenen Land. Gibt es da Ärzte und Hebammen, mit denen man zusammenarbeiten kann?
Ja, die gibt's. Also tatsächlich ist es so, dass es im Kongo gar keine so schlechte Ausbildung gibt. Nur ist die natürlich nicht für jeden zugänglich. Aber die Kollegen und Kolleginnen, mit denen wir vor Ort gearbeitet haben, die selber aus dem Kongo sind, die hatten also Ärzte, Pflegekräfte, Hebammen, aber auch nichtmedizinisches Personal, die hatten in der Regel eine relativ gute Ausbildung.
Das muss ja auch ein Ziel sein, möglichst mit lokalen Kräften zusammenzuarbeiten, denn die kennen sich ja im Zweifelsfall doch besser aus.
Ja, die sprechen vor allem auch die Sprache.
Ja, und sie gehen auch irgendwann wieder weg. Das ist gut, wenn da jemand bleibt, dem sie vielleicht ein bisschen weiterhelfen konnten. Nun ist Ärzte ohne Grenzen bewusst politisch neutral. Heißt das, Sie behandeln den Kämpfer wie das Opfer des Kämpfers?
Genau, das heißt es, ja.
Tatsächlich?
Ja, also es ist tatsächlich so, egal wer Hilfe braucht, egal in welchem Bereich, jeder, für jeden steht die Tür offen, jeder darf kommen, egal welcher Ethnie die Person angehört, welcher Religion, welcher politischen Partei. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Das ist die Nachricht, die wir wirklich allen Menschen auch dort geben wollen, dass jeder gleich behandelt wird und dass keiner vor der Klinik abgewiesen wird.
Ist das auch was die Organisation schützt? Das Rote Kreuz macht ja immer Fahnen und fährt damit durch Gebiete, also nach dem Motto, wir sind neutral, wir helfen allen. Also, und das schützt sie auch. Hat Ärzte ohne Grenzen ähnliches Vorgehen?
Ja, also wir sprechen ganz viel mit der Community, also mit der Gemeinschaft, mit den Bewohnern, entweder in den Camps, weil viele Menschen ja durch Vertreibung auch in Camps leben, also zum Beispiel im Kongo, oder in den Dörfern. Wir gehen wirklich dorthin, wir selbst mit unseren nationalen Kollegen, weil wir natürlich auch übersetzen müssen und erklären, wer wir sind, was wir machen, wenn ein neues Programm aufmacht, also ein Ernährungsprogramm zum Beispiel, oder informieren zum Beispiel über Familienplanung, damit die Leute auch einfach informiert sind und Bescheid wissen, was denn angeboten wird.
Und damit
wird.
Sie nicht angegriffen werden.
Genau. Einfach auch, ne? Und das fördert die Akzeptanz unwahrscheinlich. Also jetzt zum Beispiel in dem Projekt im Kongo, in dem ich war, in meinem ersten Einsatz, ist es so, dass Ärzte ohne Grenzen da einfach sehr, sehr bekannt ist und jeder kennt da einfach jeden von unseren Mitarbeitern.
Sind Sie sowas wie die Schweiz? Neutral gegen alle Seiten?
Also neutral in dem Sinne ja, allerdings so, dass wir auch was sagen würden, wenn wirklich Bedingungen, Konditionen da sind, über die man informieren muss.
Ich habe mich nämlich gefragt, wenn Sie sagen, ich behandle den Kämpfer wie sein Opfer aus ethischen Gründen, da liegt ein verletzter Mensch. Von der Organisation her kann ich mir das vorstellen, aber wenn die dann in einem Zimmer sind oder nebeneinander und kriegen das mit, ist das, was entstehen denn dann für Situationen?
Das kann natürlich zu schwierigen Situationen führen. Da wird natürlich immer individuell geschaut, also was ist machbar und ist es vertretbar, dass die jetzt ein Zimmer zum Beispiel teilen müssen? Mhm. Oder gibt es dann irgendwie die Möglichkeit, dass der eine Patient in einem anderen Zimmer liegt?
Ja, das kann man vielleicht praktisch noch lösen, aber ich denke, da stoßen dann manchmal auch Konflikte womöglich aufeinander, mit denen man eigentlich überhaupt nicht rechnet.
Das ist richtig und das passiert natürlich auch in unserem nationalen Team. Also da gibt es ja oft auch Mitarbeiter, die von einer Partei kommen oder von einer Ethnie kommen und die sich untereinander vielleicht jetzt nicht verstehen würden.
Und dann muss man umschalten auf das, was man gemeinsam will. Das ist wahrscheinlich der einzige Weg.
Genau.
Mhm. Wie lange möchten Sie das noch machen, Frau Hofstetter?
Das weiß ich noch nicht.
Die Frage kann ich noch nicht beantworten. Ich finde das einfach von der Lebenserfahrung her so ungeheuer beeindruckend. Aber ein Leben lang kann man das wahrscheinlich physisch gar nicht durchhalten.
Ich denke, man muss da selber auf sich auf jeden Fall aufpassen, also physisch als auch psychisch. Ich habe und kenne Kollegen und Kolleginnen, die wirklich jahrzehntelang für Ärzte ohne Grenzen arbeiten und das auch immer noch gern und gut machen. Und jetzt momentan sehe ich noch nicht den Punkt, wo ich sage, nee, ich möchte das nicht mehr machen.
Jetzt in Berlin aus Krumbach, Ebershausen zu uns gekommen. Wann geht es wieder los und wohin?
Das ist noch nicht ganz sicher. Also ich plane noch dieses Jahr wieder in Einsatz zu gehen. Aber wohin und wann genau ist noch nicht ganz klar.
Entscheidet sich das so kurzfristig? Also ich meine, wir haben schon September.
Ja, also es kann sich sehr kurzfristig entscheiden. Man kann auch einen Einsatz langfristig planen. Ich habe die letzten Jahre eher immer kurzfristig entschieden.
Frau Hofstetter, ich glaube, es hat uns sehr beeindruckt, dass es Sie gibt. Und dass Sie, was Sie machen, ich wünsche Ihnen viel Kraft für das, was Sie tun. Ich wünsche, dass Sie dabei gesund bleiben und bedanke mich für Ihren Besuch hier bei uns im Studio.
Vielen Dank.